Die Grundbotschaft der Bibel, und ich glaube, da erzähle ich den wenigsten hier was Neues, die Grundbotschaft der Bibel ist das Evangelium. Selbst wenn du erst ein paar Wochen hier in der Gemeinde bist, das wirst du mittlerweile wahrscheinlich verstanden haben. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Die Bibel hat also grundsätzlich mal eine gute Nachricht für uns. Sie hat aber nicht nur eine gute Nachricht für uns. Sie hat auch eine schlechte Nachricht. Und diese beiden Nachrichten, die gute und die schlechte Nachricht, die stehen in einer Beziehung zueinander. Je besser wir nämlich die schlechte Nachricht verstehen, desto mehr werden wir die gute Nachricht wertschätzen und sie lieben. Sascha Bär hat euch letzten Sonntag die Verse 16 und 17 aus Römer 1 gepredigt und gelesen. Vorher haben wir sie auch schon gelesen. Das war die Zusammenfassung der guten Nachricht. Aber damit wir die Gutheit sozusagen dieser guten Nachricht, Nachricht wirklich schätzen und wirklich lieben lernen, müssen wir sie im Licht der schlechten Nachricht verstehen. Und genau damit fangen wir heute Abend an. Die schlechte Nachricht, die bringt uns der Apostel Paulus jetzt ab Vers 18 in Römer 1 bei. Und sie endet erst so richtig in Kapitel 3, Vers 20. Ich werde heute nicht bis Kapitel 3, Vers 20 predigen, da dürft ihr beruhigt sein. Ich werde nur 6 Verse predigen, also bis Vers 23. Aber das bedeutet, das ist jetzt die erste von relativ vielen Predigten in den nächsten Wochen, die über die schlechte Nachricht und die von der schlechten Nachricht handeln. Unsere Verse heute Abend sind die Verse 18 bis 23 und die wollen uns Folgendes sagen. Gott ist zornig auf die Menschen, weil sie ihn erkennen, aber nicht anerkennen. So habe ich versucht, das herunter zu reduzieren auf eine Hauptaussage. Das ist der Aspekt der schlechten Nachricht, den wir heute anschauen wollen. In den nächsten Wochen werdet ihr andere Aspekte noch hören. Heute geht es hier um, Gott ist zornig auf die Menschen, weil sie ihn erkennen, aber nicht anerkennen. Und so wollen wir jetzt diesen Text zusammenlesen aus dem Römerbrief Kapitel 1. Die Verse 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Soweit Gottes Wort für uns heute Abend. Ihr seht auf euren Blättern, ich habe diese 6 Verse nochmal unterteilt in 3 kleinere Abschnitte. Vers 18, Gott ist zornig auf die Menschen. Dann die Verse 19 und 20, weil sie ihn erkennen. Und dann Verse 21 bis 23, aber nicht anerkennen. Also, erster Punkt, Gott ist zornig auf die Menschen, Vers 18. Dieser Vers ist so ein bisschen die Überschrift für wahrscheinlich den Rest des Kapitels, vielleicht sogar noch mehr. Man redet heutzutage ja ziemlich ungern von einem zornigen Gott, man redet gern vom lieben Gott. Viele Gebete fangen auch so an mit lieber Gott, weil das Bild vom zornigen Gott, das wird oft für überholt gehalten. So haben die Leute im Mittelalter gedacht und so hat man den Leuten Angst eingejagt mit einem zornigen Gott. Aber für heute ist es nicht mehr relevant. Und es wird auch manchmal sogar für gefährlich gehalten, Gott als zornig zu bezeichnen. Zumindest so lange, bis man selbst von einer schlimmen Ungerechtigkeit betroffen ist. Und spätestens dann wünscht man sich doch einen zornigen Gott, der zornig ist auf denjenigen, der diese Ungerechtigkeit verübt hat. Und allein da sehen wir eigentlich schon, wie wichtig eigentlich auch dieses Element oder dieser Aspekt ist, dass Gott auch zornig ist. Er ist nicht nur zornig, aber er ist auch zornig. Und ich will uns da ein bisschen jetzt mit hineinnehmen in diesen Punkt. Es ist sogar gut, wenn wir uns damit anfreunden langsam, dass Gott ein zorniger Gott ist, zumindest zum Teil, weil es ein zentraler Bestandteil von gesunder und von biblischer Theologie ist. Es gab mal einen Prediger im 18. Jahrhundert in den USA, dem war das besonders bewusst. Jonathan Edwards war das, einer der größten Theologen, den wir auch so haben in der protestantischen Kirchengeschichte, sage ich mal. Dem war das so bewusst, dass er einmal eine ganze Predigt nur darüber gehalten hat. Die ist mittlerweile seitdem weltbekannt. Das ist Sinners in the Hands of an Angry God, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. In dieser Predigt predigt er unentwegt eigentlich über den Zorn Gottes und über Gericht und über Hölle, weil ihm das so wichtig war und über die Notwendigkeit, Gottes Zorn zu entfliehen. Und unter anderem durch diese Predigt wurde die erste große Erweckung in den USA ausgelöst, weil die Leute wie noch nie zuvor vielleicht verstanden haben, wie ernst ihre Lage ist, wenn sie nicht vor Gottes Zorn fliehen und wenn sie sich nicht in Jesus bergen, der den Zorn auf sich nimmt an ihrer Stelle. Gott ist also zornig. Worüber ist Gott zornig? Vers 18 sagt uns, er ist zornig über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, das sind die zwei Dinge, die hier genannt werden. Mit Gottlosigkeit ist vor allem Sünde gemeint, die primär gegen Gott gerichtet ist, quasi die vertikale Dimension. Und mit Ungerechtigkeit sind die Sünden gemeint, die wir gegeneinander verüben, wobei die natürlich auch immer auch noch gegen Gott sind. Aber es gibt Sünden, die richten sich dann vor allem auch gegen Menschen. Das ist mit Ungerechtigkeit gemeint. Und Beispiele dafür gibt es genug im Rest des Kapitels und das wisst ihr auch alle aus eurem Alltag. Da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Aber aus dieser vertikalen Gottlosigkeit ergibt sich dann auch die horizontale Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen. Die beiden hängen zusammen. Und all das, also die Rebellion gegen Gott und die Sünde gegen andere Menschen, das sieht Gott. Und das allein macht ihn schon zornig. Was es aber noch schlimmer macht, ist, dass der Mensch durch genau diese Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit auch die Wahrheit niederhält, lesen wir hier in Vers 18. Er unterdrückt die Wahrheit, könnte man auch sagen. Das ist ein sehr starkes Wort im Griechischen, wo man mit aller Kraft etwas zu Boden drückt, was nicht nach oben kommen soll. Er unterdrückt die Wahrheit über Gott, nämlich dass Gott ist, also dass er existiert und wie Gott ist. Das unterdrückt der Mensch durch seine Gottlosigkeit und seine Ungerechtigkeit. Der Mensch wurde nämlich eigentlich geschaffen, um Gott und sein Wesen wiederzuspiegeln hier in der Welt und damit ein Verweis zu sein auf den Schöpfer. Aber durch seine Sünde tut er genau das Gegenteil. Er unterdrückt die Wahrheit, dass es nur diesen einen wahren Gott gibt, der alles geschaffen hat. Und er unterdrückt die Wahrheit darüber, wie dieser Gott ist, wie das Wesen dieses Gottes ist. Und das macht Gott zornig. Ich nehme an, dass die wenigsten von uns hier heute Abend, zumindest die hier Gemeindemitglieder sind, Probleme mit dem Gedanken haben, dass Gott zornig ist. Vermutlich hört ihr das jetzt gerade nicht zum ersten Mal. Aber deswegen lässt es euch vielleicht auch ein bisschen kalt. So geht es mir zumindest oft. Was Gottes Zorn wirklich bedeutet, das vergesse ich schnell. Klingt auch ein bisschen abstrakt, aber die Bibel ist voll davon und sie hat sehr viele lebendige und konkrete Geschichten, die zeigen, wie das aussehen kann, wenn Gott zornig ist. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele aus den ersten 6 von 66 Büchern aus der Bibel. Gott zeigt seinen Zorn zum Beispiel, dass er den Menschen verbannt aus dem Garten, aus seiner Gegenwart. Er zeigt seinen Zorn dann auch in der Sintflut, wo er eigentlich die ganze Menschheit und die allermeisten Tiere auslöscht, was das ganze Leben auslöscht von dieser Welt. Er zeigt seinen Zorn in der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Er zeigt ihn in den Plagen in Ägypten, im Ertränken des ägyptischen Heeres, in der Eroberung Jerichos, in der Steinigung von Achan und so weiter und so fort. Wie gesagt, nur 6 von 66 Büchern. Die Bibel ist voll davon. Und ich glaube, wir tun gut daran, das ernst zu nehmen, auch wenn wir es schon 1000 Mal gehört haben. Gottes Zorn ist ein verzehrendes Feuer. Und dieses Feuer wird entfacht und wird angefacht von unserer Rebellion und unserer Sünde. Nehmen wir das also ernst. Vielleicht ist euch vorher beim Lesen auch aufgefallen, wie dieser Text aber auch ein bisschen logisch strukturiert ist. Die ersten 4 Verse fangen mit dem Wort denn an. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn das passiert, dann erklärt dieser nächste Vers den vorhergehenden Vers ein Stück weit. Vers 19 beginnt mit einem Denn und erklärt jetzt ein Stück weit einen Gedanken aus Vers 18. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Die Menschen erkennen Gott. Vers 19 erklärt so ein Stück weit die Wahrheit über Gott, die in Vers 18 erwähnt wird. Die Menschen können Gott erkennen, lesen wir hier in diesen Versen, 19 und 20, weil Gott sich zu erkennen gegeben hat. Er hat sich gezeigt. Und zwar deutlich genug, dass sie wissen können, dass es ihn gibt. Es ist offenbar, es ist kein Geheimnis. Gott versteckt sich nicht. Er hat sich zu erkennen gegeben, zumindest in einem allgemeinen Sinn. Vers 20 sagt uns nämlich wie. Wie kann man Gott ganz gemein erkennen? Wie kann jeder eigentlich wissen, dass es Gott gibt? Indem man seine Werke in der Schöpfung wahrnimmt. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass es Gott gibt. Man muss nur einen Blick in die Schöpfung werfen. Und dann kann man schon wissen, dass es einen Gott gibt. Und man kann auch schon manche seiner Wesenszüge eigentlich erahnen. Es ist kein Geheimnis. Jetzt im Frühling macht es Gott uns besonders leicht, glaube ich, in die Schöpfung zu schauen und zu staunen über ihn. Aber auch sonst, dass es überhaupt etwas gibt und nicht einfach nichts, muss daher kommen, dass es jemand dieses alles erschaffen hat. Und dieser jemand muss unwahrscheinlich mächtig sein. Sonst hätte er eine solche Welt nicht machen können, in der wir leben. Deswegen ist in Vers 20 von Gottes ewiger Kraft die Rede. Die Schöpfung zeugt davon, dass hier eine unglaubliche Macht bei Gott ist und in Gott ist. Gleichzeitig muss dieser jemand, der diese Sachen auch alle gemacht hat, muss auch über der Schöpfung stehen. Er muss in einer anderen Kategorie sein. Es muss jemanden geben, eine erste Ursache, die alles andere verursacht hat. Es muss jemand sein, der selber nicht geschaffen ist. Es muss ein Gott sein. Auch Gottes Gottheit kann man eigentlich schon in der Schöpfung erkennen. Es muss eine Ursache haben. Diese Ursache muss über dem Geschaffenen selber stehen. Und auch dazu, wie gesagt, muss man kein Genie sein, um das herauszufinden. Und ich glaube, genau deswegen reden auch so viele Menschen heutzutage von etwas Höherem. Ich war Donnerstag erst in einem Freizeitpark, habe mich da ein bisschen verletzt, musste dann zum Sanitäter gebracht werden, bin mit dem Sanitäter ins Gespräch gekommen. Er hat gefragt, was ich mache. Ich sage, ich bin Pastor. Und dann, okay, dann haben wir so geredet. Und da sagt er, ja, ich glaube hier schon an etwas Höheres. Und ich glaube, das ist ein Satz, den wir ganz oft hören heutzutage, weil die Leute sehr wohl eine gewisse Ahnung haben. Allein durch den Blick in die Schöpfung wissen sie schon, da muss etwas Größeres und etwas Höheres sein. Jemand extrem Mächtiges, der aber irgendwie in einer anderen Kategorie ist als wir. Man muss nur mit offenen Augen durch die Welt laufen, dann sieht man es und man riecht es und man hört es. Um zu wissen, dass Gott da ist. Deswegen schreibt auch David im Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott gibt sich zu erkennen in der Schöpfung, sodass jeder zumindest von ihm wissen kann. Das ist hier mit Erkennen gemeint. Es geht nicht darum, dass man Gott da persönlich und in einem tiefen Sinn kennenlernen kann durch die Schöpfung, aber man kann erahnen, dass er ist und wie er ist. Und deswegen, Ende von Vers 20, ist der Mensch ohne Entschuldigung. Niemand kann sich vor Gott rausreden und sagen, woher hätte ich es denn wissen sollen? Konnte ich ja gar nicht wissen, dass es dich gibt. Jeder Mensch weiß eigentlich genug. Jeder Mensch weiß tief in sich drin eigentlich, dass es einen Gott gibt. Jeder Mensch hat diese allgemeine Erkenntnis Gottes aufgrund der allgemeinen Offenbarung in der Schöpfung. Ich denke, selbst Atheisten wissen das eigentlich tief in sich drin. Das dürfen wir aus diesem Text auch mitnehmen, vor allem diejenigen unter uns, die öfters vielleicht mit Atheisten oder Zweiflern oder Agnostikern im Gespräch sind. Selbst die wissen eigentlich tief in sich drin, dass es einen Gott gibt. Nur sie sind besonders gut darin, diese Wahrheit zu unterdrücken und niederzuhalten, wie wir gerade gelesen haben. Das ist eine offensichtliche Form des Niederhaltens und des Unterdrückens der Wahrheit, dass Gott ist und wie er ist. Falls du heute hier deinen Weg hergefunden hast und zufällig auch Atheist bist und Agnostiker, dann möchte ich dich einladen, einfach mal kurz innezuhalten und dich wirklich ganz ehrlich zu dir zu sein und dich mal zu fragen, wie das bei dir ist. Du läufst durch diese Welt, du atmest ihre Luft, du spürst ihren Wind, du riechst ihren Duft, du siehst ihre Schönheit. Merkst du nicht, wie die Schöpfung dich förmlich anschreit und dir sagt, es gibt einen Gott? Jeder Mensch erkennt Gott also in einem allgemeinen Sinne, aufgrund der allgemeinen Offenbarung in der Schöpfung. Aber was macht der Mensch damit? Genau das wird jetzt in den Versen 21 bis 23 erläutert. Und damit sind wir beim dritten und auch letzten Punkt. Der Mensch erkennt Gott nicht an. Er erkennt ihn in einem allgemeinen Sinne, aber er erkennt ihn nicht an als Gott. Vers 21 sagt es nochmal ganz deutlich, obwohl sie von Gott wussten. Das ist diese allgemeine Erkenntnis, von der wir gerade gelesen haben. Jeder Mensch weiß eigentlich von Gott und ist alleine deswegen Gott schon Lob und Dank schuldig. Lob für seine ewige Kraft, von der wir gelesen haben, und für seine Gottheit, und Dank für seine Gnade, für seine Freundlichkeit, diese Welt und die Menschen überhaupt erschaffen zu haben und alles Leben zu geben und alles zum Leben zu geben, was man braucht. Jeder Schluck Wasser, jeder Bissen Brot, jeder Sonnenstrahl, jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Deswegen gebührt Gott allein deswegen schon Lob und Dank. Aber genau das ist nicht das, was er bekommt vom Menschen. Nein, der Mensch, lesen wir weiter, ist dem Nichtigen verfallen. Das heißt, er hat sich Dingen zugewandt, die verglichen mit Gott völlig bedeutungslos sind. Er dreht sich gedanklich um alles Mögliche, aber nicht um Gott. Und sein Herz, das ist seine Schaltzentrale, da wo seine Gedanken und Sehnsüchte entspringen, da wo er Entscheidungen fällt, sein Herz ist verfinstert. Das heißt, die Schaltzentrale, die funktioniert nicht mehr richtig und sie schickt ständig falsche Signale, sodass der Mensch ständig in die Irre läuft und sich nicht nach Gott ausstreckt, sondern nach allem anderen und vor allem die Sünde liebt. Und dabei macht er noch einen klugen Eindruck, lesen wir in Vers 22. Die Menschen finden alle möglichen scheinbar plausiblen Gründe, Gott nicht zu ehren und ihm zu danken. Und da kommen sie sich dabei auch noch klug vor. Und die anderen, die genauso blind sind, die sehen das dann auch so und denken, oh ja, das sind weise, kluge Menschen. Denen sollten wir es mal gleich tun. Aber in Gottes Augen sind sie Narren. Das ist das Gegenteil von Weise, weil sie die Augen verschließen vor dem Offensichtlichen, was ihnen ganz klar vor Augen steht. Sie laufen durch Gottes Welt, sie erkennen ihn eigentlich in der Schöpfung, aber sie machen den hier. La, 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 ich sehe nichts, ich höre nichts. Das ist nicht weise, sagt Gott, das ist töricht. Am allerdeutlichsten zeigt sich das in einem sehr verhängnisvollen Tausch, den sie vollziehen. Vers 23. Sie tauschen Gott ein gegen etwas, was nicht einmal eine Kopie genannt werden darf, weil es so weit weg ist von Gott. Sie basteln sich ihre eigenen Götter. Nur kann man die nicht wirklich Götter nennen. Es sind nämlich Abbilder von geschaffenen Dingen. Es sind Menschen und Tiere. Also statt dem ewigen und unvergänglichen Schöpfer Gott die Ehre zu geben, verehren sie geschaffene Wesen, die der Vergänglichkeit genauso unterworfen sind wie die Menschen auch. Das ist ein Kategoriefehler. Das ist das Gegenteil von Weise. Und doch sieht man genau das seit Menschengedenken in allen Kulturen, auf der ganzen Welt, überall. Immer und überall haben Menschen etwas verehrt und angebetet, nur nicht den einzig wahren Gott. Von Natur aus. Jeder noch so kleine Stamm im abgelegensten Urwald hat seine Möchtegern-Götter, an die er glaubt und die er anbetet. Manchmal werden sogar Menschen als Götter verehrt, auch das schreibt Paulus hier. Und ich glaube, er schreibt das bewusst an die Leute in Rom, weil da war das durchaus auch gängig, dass Kaiser auch mal als Götter verehrt werden. Bei Atheisten oder Agnostikern oder Zweifel habe ich manchmal das Gefühl, die Natur selbst, Mutter Natur wird als Gott verehrt, als hätte sie alles gemacht und würde alles lenken. Oder gewisse Prozesse in der Natur werden personifiziert und fast schon angebetet und verehrt. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas anbetet, aber es gibt auch keinen Menschen, der von Natur aus den einzig wahren und unvergänglichen Gott anbetet und ihn anerkennt als Gott. Obwohl jeder Mensch es eigentlich besser weiß. Und deswegen ist Gott zu Recht zornig. Und deswegen hätte er jedes Recht, jeden einzelnen Menschen seinen Zorn spüren zu lassen. In den nächsten Wochen werdet ihr davon lesen, dass er das auch tut. Zum Beispiel, indem er die Menschen ihrer Begierde einfach hingibt. Das ist eine Art und Weise, wie Gott seinen Zorn zeigt. Aber das ist zum Glück nicht seine einzige Reaktion. Gott ist nämlich gleichzeitig auch gnädig und barmherzig. Und deswegen gibt er sich noch klarer zu erkennen als nur in der Schöpfung. er offenbart noch mehr von sich als nur in der Schöpfung, und zwar in diesem Buch. In diesem Buch gibt uns Gott Aufschluss darüber, wirklich, wer er ist und wie er ist. Wir haben nicht mehr nur eine Ahnung von Gott, sondern wir haben es jetzt schwarz auf weiß. So können wir ihn noch klarer erkennen. Das ist jetzt keine allgemeine Offenbarung mehr, was wir in der Bibel haben. Das ist jetzt spezielle Offenbarung. Das ist die Offenbarung, die der verfinsterte und die der verhärtete Mensch braucht, um Gott zu erkennen. Nur mit dieser Offenbarung kann der Mensch zu Gott finden. Und auch nur dann, wenn Gott ihm die Augen für die Wahrheiten in diesem Buch öffnet. Vor allem für seine letzte und ultimative Offenbarung in seinem Sohn Jesus. In seinem Sohn Jesus ist Gott nämlich selbst in die Welt gekommen, um sich ultimativ zu offenbaren. Wer diesen Sohn erkennt, und zwar in einem persönlichen, tiefen Sinn, nicht in einem oberflächlichen Sinn, wer diesen Sohn erkennt, der erkennt auch Gott. Und zwar richtig. Und diesen Sohn Jesus erkennt man durch dieses Buch. Es gibt keinen Menschen, der zu Gott findet, ohne von diesem Jesus aus diesem Buch zu hören. Und selbst dann braucht es noch ein Eingreifen Gottes, damit er den verfinsterten Verstand erhält und das versteinerte Herz aufweicht und damit der Mensch empfänglich wird für Jesus, für die Wahrheit. Wenn das aber passiert, wenn jemand diesen Jesus aus der Bibel heraus persönlich und tief erkennt und dadurch merkt, er steht unter Gottes gerechtem Zorn, wenn das passiert, dann darf dieser jemand Zuflucht finden in Gottes Gnade durch den Glauben. Denn Gott hat Sorge getragen für den Menschen, damit er zu ihm kommen kann. Er hat seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, damit er den Zorn Gottes auf sich nimmt. Deswegen ist Jesus gekommen, deswegen ist er an das Kreuz gegangen. Da traf ihn der Zorn Gottes, damit alle, die sich an diesen Jesus klammern und sich in ihm bergen, nicht von diesem Zorn getroffen werden müssen. Wenn du diesen Jesus und diese Wahrheit noch nicht erkannt hast, dann muss ich dir sagen, du stehst aktuell noch unter Gottes Zorn. Auch wenn dir das gerade vielleicht nicht bewusst ist und auch wenn dein Leben vielleicht eigentlich ganz gut verläuft. Du steuerst schnurstracks auf Gottes Zorngericht zu. Wenn du es jetzt noch nicht erlebst in der Fülle, dann wirst du es eines Tages erleben. Und der einzige Weg, dem zu entkommen, führt darüber, dass du Gott deine Gottlosigkeit und deine Ungerechtigkeit bekennst und ihn um Vergebung bittest dafür. Und wenn du das tust, dann wird er dir gerne vergeben und er wird dich zu einem neuen Menschen machen. Einem, der jetzt wirklich ihn widerspiegelt als sein Ebenbild, immer mehr, immer zunehmender. Und er wird dir die Kraft geben, von der Gottlosigkeit abzusagen und von der Ungerechtigkeit. Und du wirst Gott so immer mehr widerspiegeln hier in dieser Welt durch dein Leben. Die meisten von uns haben das schon getan, nehme ich einfach mal stark an. Und wenn du das schon getan hast, wenn es auf dich zutrifft, dann darf ich dir heute Abend erstmal einfach nur zusprechen, du bist dem Zorn Gottes entkommen. Jetzt schon. Gott ist zu keiner Sekunde deines Lebens mehr zornig auf dich. 0,0. Er hat nur noch gute Gedanken und Absichten für dich. Du stehst unwiderruflich in seiner Gunst. Du bist sein geliebtes Kind. Du musst ihn nicht fürchten. Der große und schreckliche und zornige Richter ist dein himmlischer Vater geworden. Und aus diesem Bewusstsein heraus darfst du jetzt das Leben führen, das Gott sich eigentlich ausgedacht hat für dich. Du darfst jetzt lernen, das zu tun, worin jeder Mensch ohne Gott von Haus aus versagt, wie wir in Vers 21 gelesen haben. Du darfst ihn preisen und ihm danken. Das ist Gottes großer Wille für dich. Preis und Dank darf jetzt dein Leben kennzeichnen, als jemand, der dem Zorn entkommen ist. Du hast dazu alles bekommen, was du brauchst. Nicht nur Gottes allgemeine Offenbarung, sondern auch seine spezielle und seine ultimative Offenbarung in Jesus. Und das möchte ich uns, die wir Jesus wirklich erkannt haben, persönlich einfach mit auf den Weg geben heute Abend. Lass dein Leben geprägt sein von Lob und Dank. Nicht nur sonntags, weil es halt da alle machen, sondern übe dich im Alltag im Loben und im Danken. Das ist die einzig angemessene Reaktion darauf, dass du Gottes Zorn entfliehen durftest. Lass dein Leben geprägt sein von Lob und Dank. Und ich sage das als jemand, der sich selber extrem schwer damit tut. Als Grübler und Pessimist und Nörgler und so weiter. Ich muss das selber noch lernen. Aber man kann es wirklich lernen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Man kann es sogar üben. Gewöhne dir an, Gott zu loben und ihm zu danken, auch wenn dir nicht danach ist. Übe das ein. Tu es, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Du kannst Gott auch Lob und Dank bringen, wenn dir nicht danach ist. Das ist trotzdem gut und richtig und es wird dich mit der Zeit auch wirklich froher und dankbarer machen. Deine Emotionen, deine Gefühle werden irgendwann nachziehen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das funktioniert. Gott gibt dir nämlich jeden Tag alles, was du brauchst zum Leben und noch viel mehr. Dafür gebührt ihm aller Preis und aller Dank. Und in Jesus gibt er dir alles, was du brauchst für die Ewigkeit und noch viel mehr. Also lobe und danke ihm dafür. Wer sollte es machen, wenn nicht wir? Die wir ihn erkannt haben. Die Menschen, die ihn nicht erkannt haben, die werden es nie tun, haben wir hier gelesen. Sie erkennen Gott nicht an, sie geben ihm nicht das Lob und den Dank. Wie tragisch, wenn wir uns da nicht unterscheiden von ihnen. Wir haben jeden Grund. Wir sind dem Zorn entflohen. Also wer, wenn nicht wir? Ich möchte das tun mit einem kurzen Bibelvers zum Schluss dieser Predigt aus dem 1. Timotheusbrief. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.